Willkommen zum DUB Business Talk. Heute treffen wir einen der einflussreichsten Tech-Vordenker Europas, Hermann Hauser, Gründer von Amadeus Capital, Investor in über 150 Deep-Tech-Startups, Mitgestalter des ARM-Prozessors und international gefragter Experte für künstliche Intelligenz und Quantencomputing. Wir sprechen mit ihm über die stille Revolution durch KI, Europas technologische Souveränität, die Zukunft des Mittelstandes und darüber, ob diese Transformation unsere Arbeitswelt für immer verändert. Hallo, moin moin und hello to England, Hermann Hauser.
Hallo.
Herr Hauser, Sie haben früh in KI-Technologien investiert. Wo steht Europa Ihrer Meinung nach heute im globalen Wettbewerb um künstliche Intelligenz, speziell im Vergleich zu den USA und China?
Wahrscheinlich nicht das Schlusslicht, aber wir sind klarerweise hinter den Amerikanern und teilweise auch hinter den Chinesen. Aber zumindest haben wir zum Unterschied von Google und Facebook mit Mistral und auch mit Aleph Alpha zwei europäische Firmen, die zumindest ganz vorne mitmischen können.
Haben Sie auch mittelfristig eine Chance, weil keiner spricht zurzeit über oder viel über Mistral, während eben die großen Hightech-Firmen aus Amerika doch den Beat angeben oder den Sound angeben?
Ja, das stimmt. Aber wie man eben mit DeepSeek gemerkt hat, und Mistral war ja ein gutes Beispiel, Mistral hat gezeigt, bevor es DeepSeek gegeben hat, dass Effizienz auch in Europa Platz hat. Wir können da durchaus vorne mitmischen. Und die große Frage ist natürlich, ob diese unglaublichen Summen, die in Amerika jetzt in die Prozess- und Data Center Technologien gesteckt werden, es geht ja um 500 Milliarden Dollar, ob wir da mithalten können und ob das wirklich der kritische Parameter ist. Wie man wieder mit DeepSeek gesehen hat, ist es ja nicht unbedingt so, dass mehr Computing Power auch bessere Resultate bringt.
Google-Chef Sundar Pichai spricht von dramatischen Entwicklungen in den kommenden Jahren. Wenn Sie auf die nächsten 5 Jahre blicken, schauen Sie mit Freude oder Skepsis nach vorne?
Beidem. Auf der einen Seite freue ich mich über die unglaublich schnellen Fortschritte, die gemacht werden. Insbesondere war ich sehr beeindruckt von Demis Hassabis, der ja Google DeepMind leitet und der seit Jahren ein guter Freund von mir ist, ist ja auch hier in Cambridge im Emmanuel College ausgebildet worden. Und vor kurzem hat er ein Statement gemacht, das, glaube ich, gar nicht so richtig estimiert wurde in der Industrie. Und das Statement war, dass er mit seinem bei einem neuen Spin-Out mit Isomorphic Labs glaubt, dass er binnen von 10 Jahren alle Krankheiten, die es für Menschen gibt, mit neuen Medizinen lösen werden kann. Das war doch ziemlich impressive Statement, wie man im Englischen sagt. Und ruht natürlich auf der Tatsache, dass er mit AlphaV gezeigt hat, dass wenn man wenn man eine AI-Plattform entwickelt, die also im Fall von AlphaV zeigen kann, wie man Proteine falten kann. Und wenn man es einmal, wie er angefangen hat mit AlphaFold, hat es nur 1% der Proteine gegeben, wo man die genaue Struktur kannte. Sobald AlphaFold das für ein Protein machen konnte, ist dann in ein paar Monaten die Lösung für alle Proteine gezeigt worden. Und er glaubt, dass es eine ähnliche generelle Lösung auch für Krankheiten möglich sein wird mit AI. Wenn das stimmt, dann muss ich sagen, freue ich mich darauf für uns und die Menschheit.
Das ist der positive Effekt. Sie sind aber auch skeptisch. Was macht Sie skeptisch?
Ja, die Skepsis hängt mit den Halluzinationen zusammen und der Tatsache, dass AI for good and bad verwendet werden kann. Es auch Argumente gibt, dass das natürlich den Jobmarkt sehr beeinflussen kann und auch im Augenblick dieses schon tut. Bisher war es natürlich immer so, wenn es eine neue Industriewelle gegeben hat, dann sind viele Arbeitsplätze verloren gegangen. Aber bis jetzt war es immer so, dass wir mehr neue Arbeitsplätze geschafft haben, als alte Arbeitsplätze vernichtet haben.
Ja, viele sprechen aktuell von AI to Consumer, also Zeitalter. Das heißt, statt mit einem Kundenberater, Anwalt oder Arzt zu sprechen, interagiert man direkt mit einer KI. Die stellt Diagnosen, macht Verträge, macht personalisierte Empfehlungen und optimiert das Einkaufserlebnis. Die Vorteile sind gigantisch, weil man im Prinzip direkt loslegen kann. Aber was machen Ärzte, Kundenberater und Anwälte künftig?
Ja, eben, wenn man also die Analogie von früheren Technologiewellen verwendet, ist das Argument immer, dass die eben die langweiligen Jobs nicht mehr machen brauchen, sondern immer die Jobs, die eigentlich interessant und auf einer höheren Ebene liegen, dass sie die jetzt machen können. Ob das jetzt in AI auch so passieren wird, das heißt ja, die Tatsache, dass es bis jetzt immer so war, heißt ja nicht unbedingt, dass das bei AI auch so sein wird. Aber das ist halt die positive Einstellung, die man nehmen kann.
Ja, es gibt ja, jetzt hat der Ford-Chef, der CEO Jim Farley, gesagt, dass die Hälfte aller White-Collar-Jobs, also der Angestellten, der Bürojobs, ersetzt werden. Und wenn man sich mal anschaut, über die Jahrhunderte, was passiert ist, vor, ich weiß nicht, 500-600 Jahren hätten wir uns wahrscheinlich auf dem Feld beide getroffen und hätten irgendwie Kartoffeln geerntet. Danach hätten wir uns ein paar hundert Jahre später in der Fabrik getroffen und hätten dann irgendwie Stahl oder sowas produziert. Danach dann wiederum alle im Büro. Jetzt sitzen wir im Büro und jetzt wird das Büro technologisch angegriffen. Das heißt, wir sind immer weiter geschichtet worden. Wo gehen wir nach dem Servicebereich? Und da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie gerade. Können Sie mir da irgendwo helfen? Wo sollen wir denn hin? Oder sind wir danach im Freizeitclub, wo wir alle landen?
Ja, Bergwandern würde ich vorschlagen. Und ein Beispiel, wo eine Bergwanderung wirklich toll funktioniert hat. Ich habe mit einem amerikanischen Freund eine Sinnbayer Beta-Konferenz in den Tiroler Bergen organisiert, wo statt eben diese Breakout-Sessions, die wir normalerweise haben in den Konferenzen, die Wege zwischen zwei Berghütten. Und das hat wirklich, muss ich sagen, wunderbar funktioniert, weil sich so kleine Gruppen gebildet haben, die eben den Weg entlang gegangen sind und die haben sich immer verschieden gemischt und haben da diese Breakout-Groups gehabt. Also das ist vielleicht ein Modell, das man sich wünschen kann, besonders wenn die Sonne scheint und besonders wenn es in Tirol ist. Ne?
Sagt der Österreicher, der sich natürlich in seiner Heimat besonders gut auskennt, obwohl er schon viele, viele Jahre in England wohnt. Sie betonen oft, wie entscheidend technologische Souveränität ist. Was muss konkret passieren, damit Europa nicht zum KI-Vasallen von den Vereinigten Staaten oder möglicherweise sogar von China wird?
Ja, ein Problem ist unsere Obsession mit Regulation. Wieder um den Demis Habis zu zitieren. Letzte Woche hat er gesagt, wir müssen aufpassen, dass Europa keinen KI-Selbstmord begeht, dadurch, dass diese Überregulierung stattfindet. Ein anderes erschreckendes Beispiel ist eine sehr erfolgreiche englische Firma, die haben das PolyAI, das sind Callcenter, die wirklich in Amerika jetzt ganz toll floriert mit den großen UBS zum Beispiel oder FedEx. Also wenn man ein FedEx-Paket, wenn man wissen, wo ist mein FedEx-Paket, ruft man dann. Normalerweise ist es ja so, wenn man da einen Computer am anderen Ende hat, wird man schon irritiert. Und PolyAI hat das eben geschafft, dass der Computer wirklich nett mit einem redet und dass das gut funktioniert und die expandieren im Augenblick. Jetzt, wann das in Österreich ist, in Amerika ruft einer und sagt, wo das Paket, ja, wie geht's, was haben Sie für Paketnummer und so weiter, und das ist eine Paketnummer und der sagt, wo das Paket ist. In Europa ruft er an und sagt, wo ist mein Paket und sagt er, ich bin ein Computer. Sind Sie damit einverstanden, dass Sie mit einem Computer reden? Ja, bin ich am Stand. Also die hier sind die Optionen, die sie haben. Also der legt auf, bevor der überhaupt weiß, wo sein Paket ist. Nicht? Also diese Regeln sind so innovationshemmend in Europa noch, dass das ein wirkliches Problem ist.
Aber wie bekommen wir sowas im Griff? Was muss passieren, damit wir feststellen, dass wir wieder übertreiben, dass wir Innovation hemmen? Sehen Sie irgendwann mal am Horizont eine Veränderung?
Ja, naja, das passiert ja schon im Augenblick dadurch, dass viele amerikanische Firmen sagen, okay, wenn die Regeln so extrem sind, dann müssen wir eben zwei Versionen machen. Eine für Amerika, die alle Parameter haben, alle so Beispiele und Eigenschaften der letzten Technologie in Europa, können wir eben die nur die vom letzten Jahr verkaufen. Und besonders in AI ist ja so ein unglaublicher Unterschied, dass das eben einen sehr großen Nachteil für Europa bedeuten kann.
Sie investieren stark in Quantencomputing. Was ist Hype und wann sehen Sie wann kommen wirtschaftlich relevante Durchbrüche für Unternehmen, insbesondere Mittelstand?
In den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und der Hype ist nicht so groß, weil wirklich die Quantencomputer einen essentiellen Durchbruch darstellen im Computerbereich. Nämlich dadurch, dass die Leistungsfähigkeit von einem Quantencomputer exponentiell mit der Anzahl der Qubits hinaufgeht. Und in einem klassischen Computer geht es nur linear mit dem Computer. Das heißt, dass jedes Mal, wenn ich ein Qubit zu einem Quantencomputer noch dazulege, verdopple ich die Leistungsfähigkeit von einem Quantencomputer. Und man braucht also jetzt noch nicht viel extra Qubits haben, so ungefähr 100, um einen Computer zu haben, der eben leistungsfähiger ist, als es jemals ein klassischer Computer ist oder sein kann.
Und dann nehmen wir ein mittelständisches Unternehmen. Wir sind ein Medienhaus. Was haben wir davon, dass das dann passiert? Oder sind es Gesundheitsthemen, die uns dann sozusagen, was Sie eben ansprachen, und vielleicht nicht mehr so interessieren, weil wir alle gesünder leben?
Ja, es gibt die drei Hauptanwendungsbereiche vom Quantencomputer ist die Kryptographie, weil Quantencomputer RSA 2048 cracken kann. Das ist natürlich sehr gefährlich, weil alle unsere Verschlüsselung mit RSA 2048 im Augenblick gemacht wird. Und deswegen gibt's so viel Geld von den verschiedenen Regierungen. Alles zusammen sind das jetzt 55 Milliarden auf der Welt, 15 Milliarden nur in China, die anderen von Amerika und europäischen Regierungen. Also das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir das richtig zustande bringen, weil es gibt natürlich auch Post-Quantum Cryptology oder Quantum Key Distribution, die das Problem lösen, und da müssen wir jetzt investieren. Also das ist die erste Anwendung. Die zweite Anwendung sind Optimierungsprobleme, wie zum Beispiel die Logistikprobleme von Auslieferungsfirmen und Vertriebsfirmen. Aber die wichtigste Anwendung meiner Meinung nach ist die dritte, und zwar ist es für die Medizin, wo man eben medizinische Tabletten erforschen kann, wesentlich schneller als bisher, weil man eben das quantenmechanische Problem, wie sich ein kleines Molekül an ein großes Protein bindet, dass dies eben im Computer berechnet werden kann. Das heißt, man kann Drug Trials in Silico machen. Und das würde die ganze Pharmaindustrie revolutionieren.
Und auch wahrscheinlich personalisierte Medizin. Jetzt gibt's One Size Fits All. Man hat Migräne, jeder kriegt sozusagen, ob Frau, ob Mann, ob Kind, eine Tablette. Aber künftig wird das dann anders sein, dass das genau auf den Körper zugeschnitten ist und dass Rechner ausrechnen, was ich wirklich brauche. Korrekt?
Ja, so ist es.
Wenn Sie jetzt, Sie sind Gründer, Sie haben so viel gegründet. Wenn Sie heute nochmal ein Deep Tech Unternehmen, ein starten würden, gründen würden, in welchem Bereich würden Sie würden Sie loslegen? KI, Quanten, Biotech oder ganz woanders, wo wir gar nicht drauf kommen zurzeit?
Nein, das sind die drei Bereiche, die ich als am meisten zukunftsträchtig sehe. Natürlich KI, weil die Auswirkungen von KI direkt auf die Produktivität der Firma oder einem Land doch beeindruckend sind. Im Kundenbereich sehen wir Produktivitätssteigerungen von 30% im Coding-Bereich, also im Programmierbereich, bis zu 100%. Das sind doch Produktivitätssteigerungen, die wir noch nie gesehen haben. Also KI ist ohne Zweifel Nummer eins, Quantencomputing Nummer zwei, aber langzeitig, glaube ich, ist synthetische Biologie das wichtigste Thema, weil es eben um uns selber geht als biologische Wesen und um die Medizin und das Gesundheitswesen.
Sie beraten ja auch junge Menschen. Wir haben einen gemeinsamen Freund, Alexander Glätzle. Was geben Sie denen für Tipps sozusagen? Was braucht man, um Erfolg zu haben mit Start-up-Firmen in diesem Hightech-Bereich?
Ja, das wichtig ist natürlich mal eine gute Ausbildung in dem Bereich, wo man tätig ist. Eine Fähigkeit, im Team zusammen zu arbeiten mit anderen Leuten. Besonders die Fähigkeit zu haben, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die viel gescheiter sind wie man selber. Das habe ich also, das war nicht schwer für mich, weil ich bin ja nicht so gescheit, aber mit wirklich gescheiten und guten Leuten zusammenzuarbeiten ist nicht einfach, weil die sind nicht immer einfach zu haben. Und dann muss man halt ein bisschen ein Fingerspitzengefühl und eine Nase für den Markt haben, wie diese neuen Technologien sich auch auf den Markt verkaufen lassen können.
Aber das war natürlich jetzt ein bisschen Fishing for Compliments, dass Sie sagen, Sie sind nicht gescheit als einer der Vordenker Europas. Aber können Sie uns jemanden nennen, wo Sie sagen, Respekt, der ist wirklich nochmal ein bisschen gescheiter und was der sagt, das hat so viel Hand und Fuß und vor dem ziehe ich meinen Hut?
Ja, viele von den Founders, die wir eben unterstützen, sind Leute, die in ihrem Fach einfach weltführend sind. Wir haben ein Investment in zum Beispiel Planck mit Alexander Glätzle und dann Sebastian Blatt mit Parity QC in Innsbruck mit Professor Wolfgang Lechner, der wirklich eine neue Quantenarchitektur entdeckt hat, die revolutionierend ist, weltweit, die jetzt weltweit verwendet wird. Das sind Leute, die einfach wirklich ungewöhnlich begabt sind und solche Leistungen bringen können.
Gibt es auch Leute, die jetzt etabliert sind, die Sie vor 10, 20 Jahren getroffen haben und sagen, wow, das aus dem wird was ganz Großes und aus dem ist dann auch was Großes geworden? Gibt es ein, zwei Namen, die Sie da auch nennen können?
Auf der Geschäftsseite. Ja, natürlich. Ein paar Amerikaner, die ich ganz früh kennengelernt habe, wie zum Beispiel der Mark Andreessen, den ich damals bei Netflix schon kennengelernt habe, oder den Eric Schmidt, den ich damals bei Novell kennengelernt habe, bei Sun, wie sie noch nicht so großartig waren, die dann wirklich ganz große Stars geworden sind.
Eric Schmidt, ehemaliger CEO von Google, und Andreessen ist einer der ganz großen Investoren im Silicon Valley für unsere Zuschauer. Ja, Technologien zeichnen sich dadurch aus, oder das, was wir erleben, dass erstmal Eliten, dass wenige Leute es verstehen, es vorantreiben und dass beispielsweise viele Mittelständler sich immer noch fragen, ob KI wirklich ihr Thema ist oder nur etwas für Tech-Konzerne. Was entgegnen Sie Autozulieferern, Maschinenbauern, Dienstleistern, die bisher gezögert haben zu investieren?
Es müssen sich alle Leute in allen Bereichen, in allen Firmen mit KI ernst auseinandersetzen. Das ist die größte technische Revolution, die wir jemals als Menschen zusammengebracht haben. Und wir sehen im Augenblick nur den Anfang einer Revolution, die sich über Jahrzehnte hinziehen wird. Und ich würde es ganz stark empfehlen, dass auch mittelständische Betriebe sich mit dem ernst auseinander setzen, weil es eben so ungeheuerliche Produktivitätssteigerungen bringen können.
Sie sagen es, wir stehen inmitten einer gigantischen technologischen Revolution, vergleichbar wahrscheinlich mit der Einführung von Strom. Doch diese Revolution...
Ja, das ist keine schlechte Analogie. Weil wie der Strom eingeführt worden ist, da hat es die berühmten Experimente in Amerika gegeben, wo es, glaube ich, damals einen Elefanten umgebracht haben zwischen zwei Elektroden, mit großem Auditorium, mit vielen Leuten, die zugeschaut haben, um zu demonstrieren, wie gefährlich Elektrizität ist. Aber das war nicht das Hauptargument und auch nicht das, was Elektrizität eigentlich definiert hat, sondern das, was Elektrizität definiert hat, ist, dass die Staaten, die die Elektrizität in allen ihren Fabriken als erste eingesetzt haben, diese Staaten sind eben weiter vorausgekommen und haben sich schneller entwickeln können. Und ich sehe diese Analogie mit der KI im Augenblick ganz stark, weil in Europa im Besonderen ist die ganze Diskussion immer nur über die Ethik und die Gefahren von AI, die dann natürlich diskutiert werden müssen und die sind natürlich wichtig. Aber wenn ich jetzt die richtige Balance sehen will zwischen die Diskussion über Ethik und Gefahr und so weiter, die wichtig ist, und die Stunden und die Euros, die ich auf die Implementation lege, dann sollte das Verhältnis so 100:1 sein. Und im Augenblick sehe ich es eher als 1:1. Also das Verhältnis ist falsch.
Sie sagen jetzt, wahrscheinlich dürfte der Elefant damals gestorben sein, weil ihm zu viel Strom durchgejagt worden ist. Diese Revolution ist sehr leise, fast geräuschlos scheint sie abzulaufen. Täuscht dieser Eindruck oder wird ein gewisser gesellschaftlicher Knall erst noch kommen, was es ja auch häufiger gegeben hat bei der industriellen Revolution, wo es ja im Nachklang einfach noch Verwerfungen gab? Und auch jemand wie Harari proklamiert es ja mal wieder, dass es Verwerfung geben wird. Wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube auch, dass es wahrscheinlich besonders in gewissen Sparten Verwerfungen geben wird, die hoffentlich dadurch vielleicht nicht so krass ausfallen wie die Luddites. Das waren also die Leute da, glaube ich, in England, die Webstühle, wie heißen die auf Deutsch, die Lütteten. Genau, die Lütteten, die eben Webstühle verbrannt haben oder uriniert haben, wenn die KI weiterhin so starken Produktivitätssteigerungen beitragen kann, dadurch, dass die Produktivität verbessert wird, wir ja alle davon profitieren. Und das hoffe ich, dass uns das über diese Hürden bringt.
Es wird ja auch viel darüber diskutiert, ob es dieses sogenannte AGI, allgemeine oder general künstliche Intelligenz geben wird. Das heißt, dass der Computer in allen Bereichen den Menschen überlegen sein wird und wir quasi in den Status eines Grundschülers zurückversetzt werden, um in einem gewissen Bild zu bleiben. Was glauben Sie, kommt es soweit? Wird es in 4-5 Jahren soweit sein, wie viele glauben? Und was heißt das für uns dann?
Ja, ich sehe keinen Grund, warum das nicht passieren sollte, weil wenn man sich anschaut, wie unser Gehirn funktioniert, das ist ja auch auf chemisch und physikalischer Basis. Und deshalb sehe ich keinen Grund, dass das nicht von einer Maschine auch gestemmt werden kann. Was das für Konsequenzen hat und wie wir uns mit dieser AGI auseinandersetzen, ist eine große philosophische und auch gesellschaftliche Frage. Und der Jeffrey Hinton, der gerade den Nobelpreis für Physik für AI bekommen hat und ein Member von meinem College in Cambridge ist, vom King's College, auch wieder Alan Turing, die sind sogar im gleichen Staircase gewesen, nicht zur gleichen Zeit. Und der hat folgenden Ansatz. Der sagt, diese AGIs, die er auch glaubt, die da kommen werden, die soll man eben wahrnehmen als eine neue eine neue Spezies, eine neue Species, also eine neue Lebensform, und die man respektieren muss, weil sie ja genauso intelligent ist wie wir, vielleicht auch intelligenter, aber mit der man eben ein Verhältnis aufbauen muss, mit dem man leben muss und hoffentlich friedlich zusammenleben kann.
Was ja schon irgendwie, ja, für den einen sicherlich scary, negativ ist, für den anderen sehr positiv, dass wir eine neue Lebensform quasi selber erschaffen können. Man denkt sofort an Frankenstein, an diese negativen Bilder. Aber durchaus kann es ja auch positive Effekte geben, dass wir etwas haben, was unser Leben vielleicht spannender und interessanter machen wird.
Ja, und wie Sie wahrscheinlich wissen, haben die Roboter in Japan ein wesentlich besseres Image als bei uns, weil die Roboter in Japan immer vorgestellt werden als Lebewesen, wenn man so will, die alten Leuten helfen kann, die kranken Leuten helfen können, die unglaubliche Patience haben, also sich nie langweiligen, immer netzen. Da gibt es da einen ganz berühmten Film, der heißt Her, wo eben ein Mann sich in so ein AI verliebt, weil sie immer da ist, immer freundlich, immer unterstützend, nie zornig. Das ist auch ein Aspekt, das vielleicht positiv gesehen werden kann.
Also wir schauen nach vorne, wir schauen auch natürlich mit Optimismus nach vorne und glauben, es gibt ein Buch, wo auch drin beschrieben worden ist, als Fahrstühle eingeführt worden sind, dass das möglicherweise immer zu Kopfschmerzen führen wird, dass es Hirnprellungen geben wird, weil sie damals immer sehr abrupt stoppten und die Menschen dann wahrscheinlich, so war es auch mal in großen Beiträgen, auch in der New York Times wurde geschrieben, die Angst vor dem Fahrstuhl. Und wir sollten einfach mal positiv nach vorne schauen und das haben wir gerade gemacht. Vielen, vielen Dank, Dr. Hermann Hauser, dass Sie hier Rede und Antwort gestanden haben und ich kann Ihnen versichern, Ihr Deutsch ist nach wie vor perfekt. Das ist so, glaube ich, wie Skifahren oder wie Fahrradfahren. Man verlernt es nie und das haben Sie gerade gezeigt. Und mit sehr viel Sachverstand haben Sie unseren Zuschauern gezeigt, wo die Reise hingeht. Und ich denke, wir werden oder ich hoffe, dass wir demnächst wieder mal schauen, wo wir gelandet sind in einem halben Jahr. Und ich freue mich auf jeden Fall auf eine Fortsetzung von dem Gespräch und sage nochmal vielen Dank nach England. Oxford, glaube ich, nicht? Oder wo sitzen Sie?
Nein. Cambridge.
Cambridge, ha! Ja, das darf man, so wie Offenbach und Frankfurt und Pinneberg und Hamburg, das ist, darf man wahrscheinlich gar nicht sagen, Cambridge. Also vielen Dank nochmal.
Okay, hat mich gefreut.